Glücklich sind die Vermögenden, denn sie können sich mehr kaufen als nur das zum Leben Notwendige. Glücklich sind die immer Lustigen, denn sie kennen die Schattenseiten des Lebens gar nicht. Glücklich sind die einen schönen Körper haben, denn sie werden von anderen bewundert. Glücklich sind die Raffinierten, denn sie werden ihre Schäfchen auf jeden Fall ins Trockene bringen. Glücklich sind die Machthungrigen, denn sie werden es zu etwas bringen im Leben. Glücklich sind die Waffenhändler, denn ihre Branche bringt ihnen dauerhaft gutes Geld ein. Glücklich sind die Finanzchefs, denn sie bekommen ihre Boni auf jeden Fall. Glücklich sind die auf alternative Fakten und Fake News hören, denn ihnen kommt die Wahrheit nicht in die Quere. Glücklich sind die ganz genau wissen, was richtig und falsch ist, denn sie müssen niemals grübeln und zweifeln. Glücklich sind die Entrüsteten, denn sie finden immer etwas, über das sie sich aufregen können. Glücklich sind die Gewissenlosen, denn sie wissen, denn sie wird es nicht stören, wenn es anderen schlecht geht. Liebe Gemeinde, so ähnlich vielleicht müssten sich die Seligpreisungen anhören, wenn es nach den Maßstäben von unserer Zeit heute gehen würde. Wenn darin die beschrieben werden sollen, die in unserer Zeit als die Glücklichen gelten, als die, denen es gut geht, die, die unsere Medienwelt anpreist, so wie Idole zum Teil auch verehrt. Und wer dem nicht entspricht, der geht dann vielleicht noch ins Dschungelcamp oder der scheitert irgendwo in einer Castingshow, über den macht man sich lustig oder vielleicht bemitleidet man den einen oder anderen auch. Aber so wie die will man ganz sicherlich nett sein. Man will glücklich sein, man will doch kein Verlierer sein. Die Schwachen, die Normalen, die Naiven, die würden es niemals in die Glücklichpreisungen unserer Zeit schaffen. Die taugen ja nicht als Ansporn und nicht als Vorbilder. Die werden nicht gepriesen, zumindest nicht öffentlich. An den Abenden in unserer Bibelwoche, da haben wir in den Texten im Matthäusevangelium, da sind wir vor allem diesen begegnet, denen, die Angst haben vor dem Sturm und sogar vor Jesus und die sich dann im Boot vor sich hinkauern. Da haben wir überlegt, wovor haben wir selber eigentlich Angst und wo lässt uns unser Kleinglaube versinken? Wir sind denen begegnet, die andere kleiden oder die besuchen oder ihnen zu essen geben, die die Geringsten im Blick haben oder die selber die Geringsten sind. Wir haben überlegt, wo wir selber Gebende sind und wo wir selber auch Empfangende sind, Bedürftige sind. Und wir sind Johannes und seinen Jüngern begegnet und haben überlegt, wo wir unsere Erwartungen enttäuscht worden sind, die Erwartungen, die wir an Gott haben oder wo wir ins Wanken geraten sind. Es war in dieser Woche nicht unbedingt ein Schaulaufen der Stars des Glaubens auf dem biblischen Catwalk. Selbst der Petrus, der da auf dem Wasser läuft, der schafft es nur ein paar Schritte, bevor er dann wieder untergeht, bevor er versinkt und um Hilfe rufen muss. Matthäus hat in diesen Texten, die wir angeguckt haben, nicht unbedingt die Stars in der Manege des Glaubens beschrieben. Er schildert vielmehr Jesus Begegnungen von Menschen, die ganz einfach sind und die uns ganz, ganz nah sind an unserem Leben. Die Jesus begegnen, dort wo sie wohnen, in den Dörfern, in ihrem Alltag, mitten im Stress, im Miteinander, so wie es in Dörfern eben so ist. Da, wo es nicht immer einfach und reibungslos zugeht, dort treffen sie Jesus. Oder in der Wüste begegnen sie Jesus, mitten in der Anfechtung, in der Einsamkeit. Dafür steht diese Szenerie der Wüste. Oder auf dem Wasser, da begegnen sie ihm in Angst, mitten in den Chaosmächten, die um sie rumtoben. Aber dann gibt es bei Matthäus noch eine Umgebung, die steht für die Nähe Gottes. Da schließen die Berichte bei Matthäus an das an, was man im Alten Testament kennengelernt hat. Die Orte der Gottesnähe sind bei Matthäus ganz oft Berge. Von einem Berg, da sieht alles schon ganz anders aus, was unten ist. Auf dem Berg, da kriegt man einen anderen Blick auf die Dinge, eine Perspektive, die ein wenig distanzierter ist. Da ist man dem Himmel ein Stück näher. Und eben auch, wer glücklich zu preisen ist, das sieht vom Berg oben schon ganz anders aus im Tal als im Tal unserer Zeit. Matthäus 5 nimmt uns Jesus und die Jünger und uns mit sich auf einen Berg. Deshalb lassen wir uns da mal mitnehmen auf diesen Berg und hören wir auf den Beginn seiner Bergpredigt. Das sind die Seligpreisungen. Dort begegnen wir nämlich den Menschen in den Seligpreisungen, den Menschen aus dem Alltag, aus den bedrohlichen Situationen, eben nicht den Helden, nicht den Stars, Nur dass sie hier nicht die schwachen, naiven Normalos sind, sondern dass sie hier von Jesus gepriesen werden. Gerade die, die man eigentlich nicht erwarten würde. Wir haben es vorher schon miteinander gesprochen, aber ich lese ihn trotzdem nochmal vor. Wer mitlesen will, darf gern die 760 nochmal aufschlagen im Gesangbuch, da kann man ja die Seligpreisungen dann auch mitlesen. Matthäus 5. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Jesus preist in den Seligpreisungen nicht die Gewinner der Gesellschaft, nicht die Großen, nicht die Einflussreichen, nicht die Abgesicherten und die Wohlhabenden. Er preist die Einfachen. Und er preist sie auch gar nicht glücklich, so wie ich das am Anfang gesagt habe. Manche übersetzen das Wort, das hier steht, Makarios, das griechische Wort, gerne mit glücklich. Und es kann tatsächlich auch in diese Richtung verstanden werden. Aber ich finde, es passt hier trotzdem nicht so richtig. Denn die geistlich Armen und die Leidtragenden und die Sanftmütigen, das waren auch damals schon nicht unbedingt die Glücklichen. Mit einem Glücksgefühl kann Jesus nicht unbedingt dienen und will er auch nicht dienen. Er spricht ihnen noch viel mehr zu, er spricht sie nämlich selig. Selig, das ist der, der göttliches Heil empfangen hat. Das ist der, der im Licht der Ewigkeit lebt. Und diese Perspektive der Ewigkeit ist ganz wichtig, dass wir wirklich verstehen, was Jesus hier eigentlich sagt, hier oben auf dem Berg, wo Gott einem ganz nahe kommt. Da zählen eben nicht mehr Einfluss und Reichtum und alles das, was unten wichtig ist. Hier gelten andere Maßstäbe, für die man gepriesen wird. Nicht das Glück, das wir idealisieren und dem wir hinterherjagen. Selig sind andere. Das sind die, die unten vielleicht normal und naiv und vielleicht auch unglücklich sind. Bei Gott sind die selig. 8 Menschengruppen zählt er auf. Jede von ihnen bekommt von Jesus eine Verheißung mit Blick auf das kommende Himmelreich. Die geistlich Armen, denen wird das Himmelreich gehören, sagt er. Das sind nicht die Dummen. Geistlich arm heißt nicht, dass sie geistlich nichts haben, dass sie im Kopf arm sind. Sie sind arm an Geist, nicht arm an geistigen Fähigkeiten, es sind vielmehr die mit einem demütigen Geist, die ihren Geist eben nicht über alles andere setzen. Denen verspricht Jesus das Himmelreich. Die Leidtragenden, die Trauernden und auch die Klagenden, die sollen getröstet werden, sagt er, mit dem Trost des himmlischen Vaters. Ein Trost, den man hier vielleicht gar nicht finden kann. Sanftmut ist bei Jesus auch keine Schwäche, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein toller Charakterzug, der vielleicht sonst aber untergeht im Trubel der Welt. Die Sanftmütigen, die werden bei Jesus nicht die Verlierer sein, nicht die Schwächlinge, sondern die Besitzer der neuen Erde. Gerechtigkeit, das ist etwas wie Essen und Trinken, ist es eigentlich lebensnotwendig. Und die danach hungern, die kämpfen ums Überleben der Menschheit. Jesus spricht ihnen zu, dass ihr Hunger gestillt werden soll, wenn die Gerechtigkeit des Himmels sich offenbart. Oder die Barmherzigen, die ihr Herz anrühren lassen von dem, wie es anderen geht. Das sind die, die sich nicht hartherzig abwenden, sondern ihr warmes, mildes Herz zeigen. Die werden selbst auch mit einem warmen Herz angenommen werden. Die mit dem reinen Herzen, die haben alles Unreine aus dem Innersten ihres Lebens waschen lassen. Die sind gereinigt worden durch Jesus Christus und so bekommen sie einen klaren Blick auf Gott. Die Friedensstifter, das sind auch die etwas tun für den Frieden. Friedensstifter tun mehr als nur einen Frieden erhalten. Mit dem Blick der Ewigkeit sind diese Kinder Gottes. Und dann kommt am Schluss nochmal die Gerechtigkeit. Allerdings jetzt sind die im Blick, die deshalb Verfolgung leiden in einer ungerechten Welt. Die Verheißung ist dieselbe wie die erste bei der ersten Seligpreisung und rundet dann die 8 aufgeführten Gruppen ab. Also die normalerweise gar nicht so vorne dran stehen, die gar nicht so prominent sind in unserer Zeit, die werden selig gepriesen. Aber was fangen wir jetzt denn mit diesen Seligpreisungen an? Vielleicht haben Sie während der Aufzählung hier und da schon für sich gedacht, bin ich denn das? Also wenn diese Seligpreisungen so vor uns liegen, dann sind es ja erstmal nur Beschreibungen von Charakterzügen und was Jesus diesen zuspricht. Aber natürlich stellen uns die Seligpreisungen irgendwie auch die Frage, die uns diese Woche ja begleitet hat. Bist du das? Bist du sanftmütig? Bist du barmherzig? Bist du der Friedensstifter oder ein geistig Armer? Bist du der Gerechtigkeitssucher oder der Leidtragende? Man kommt fast nicht daran vorbei, sich diese Frage zu stellen, wenn man die Seligpreisungen liest. Und ich denke, man muss ein bisschen aufpassen bei dieser Frage. Denn von dieser Frage, bin ich denn das alles? Da kann man ganz leicht in eine moralische Auslegung der Seligpreisungen hineinrutschen. Moralisch hieße, dass ich alles das werden muss, was Jesus da aufzählt, um den Zuspruch, die Verheißung von Jesus dann auch wirklich zu bekommen. Wenn die Seligpreisungen so verstanden werden, wie eine Art To-Do-Liste, die abgearbeitet werden muss in unserem christlichen Leben, dann werden sie ganz automatisch zu einer Art Gesetzlichkeit. Das werden dann sowas wie die 9 Gebote, 8 Gebote des Neuen Testaments. Dann würden wir sicherlich das ein oder andere schaffen, aber insgesamt würden wir scheitern. Ich glaube, das ist so nicht gemeint. Da müssen wir vorsichtig sein. Das ist keine To-Do-Liste. Papst Benedikt XVI., der hat die Seligpreisungen mal als verhüllte innere Biografie Jesu bezeichnet in seinem Buch. Wenn man das so sieht, dann beschreiben alle diese 8 Dinge das Wesen und Leben von Jesus selber. Den Charakter von Jesus. Ein bisschen so wie in den Freundebüchern, die man von den Grundschülern immer wieder kriegt. Vielleicht kennen Sie diese Bücher, wo man seine Eigenschaften eintragen muss. Das müssen Omas und Opas ja manchmal auch machen, denke ich mal. Und Lehrer auf jeden Fall ganz oft. Wo man seine Eigenschaften zusammenfassen muss. Vielleicht sind Seligpreisungen ein bisschen mehr so zu verstehen, wie Papst Benedikt es tut. Eine Zusammenstellung der Eigenschaften von Jesus. Wenn man die Eigenschaften von Jesus zusammenstellt, kommt man ungefähr bei den Seligpreisungen raus. Bei der Barmherzigkeit und bei der Sanftmut und bei dem Friedensstifter. Und die Verheißungen, die gelten dann für alle die, die in Jesus Christus sind, die ihm also nachfolgen. Er hat für uns das alles erduldet und hat für uns alles erfüllt. Ich finde, das ist der richtige Zugang zu den Seligpreisungen. Und dann passt unsere Frage, bist du es trotzdem? Aber eben nicht als Frage an uns, sondern vielmehr so, wie der Johannes seine Jünger zu Jesus schickt und ihm die Frage gestellt hat, bist du es, Jesus? So können wir auch in Bezug auf die Seligpreisungen fragen, bist du alles das, Jesus? Und dann ist die Antwort ja. Jesus ist alles das. Er ist der geistlich Arme, der sich demütig dem Willen des Vaters unterstellt. Er ist der Leidtragende, der unser Leid wie den Balken auf den Schultern getragen hat. Sein Joch ist sanft, haben wir am Freitag gehört. Er ist auch der Sanftmütige und der Barmherzige, der Friedensstifter und der nach Gerechtigkeit Hungernde. Er ist alles das, was wir in Vollendung hier wohl nicht sein werden, aber zu einem Teil sein können. Wenn Sie zum Beispiel beim Barmherzigsein an Ihre Grenzen kommen, dann können Sie sich mit Ihrer Sanftmut in Jesus wiederfinden. Die Seligpreisungen sind keine To-Do-Liste. Wir müssen sie nicht abhaken und wir kriegen die Verheißungen nicht erst zugesprochen, wenn wir alles erfüllt haben. Sie sind vielmehr der Charakter Jesu. Er hat alles erfüllt für uns. Die Seligpreisungen sind nicht ideal, sondern sie schätzen das, was Jesus ist, hoch. Und dann ist interessant, denn im Gesangbuch hören da die Seligpreisungen auf an dieser Stelle. Leider. Im Lied gerade vom Chor haben wir aber gehört, dass da noch eine 9. kommt. Wenn Sie genau hingehört haben, war da noch eine 9. Seligpreisung mit dabei. Die klingt anders wie die 8 vorher. Die beginnt nicht mit selig sind die, sondern sie klingt persönlicher. Da sagt Jesus uns Jüngern bei seiner Predigt auf dem Berg, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meines Willen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reich belohnt werden, denn ebenso haben sie die verfolgt, die Propheten, die vor euch gewesen sind. Selig seid ihr, heißt jetzt auf einmal, nicht nur die, sondern selig seid ihr. Jesus spricht es den Jüngern ganz direkt zu, dass sie selig sind. Die Jünger erleben nämlich genau das, Spott und Schmähung wegen der Nachfolge Jesu. So sieht Nachfolge für sie aus. Und vor allem die Gemeinde von Matthäus, für die er sein Evangelium schreibt, die erleben das noch mehr. Das sind vor allem ehemalige Juden, die zu Christen geworden sind und die jetzt deshalb gemieden und verachtet werden. Und denen sagt Jesus, selig seid ihr, genau deshalb, weil ihr mir nachfolgt, trotz all dem. Selig seid ihr jetzt schon, als Nachfolger von mir. Ich war diese Woche auch bei einem Treffen in Engstingen drüben mit unserem Bundestagsabgeordneten aus unserem Wahlkreis, Michael Dohnt. Und da ging es in diesem Treffen, da waren verschiedene Vertreter da, und da ging es um die Situation von verfolgten Christen, die zu uns geflohen sind. Weil sie als Nachfolger Jesu in ihrem Land Verfolgung erlitten haben, sind sie zu uns gekommen, und es ging dann um Fragen wie Abschiebung und Anerkennung. Aber am eindrücklichsten war für mich, als diese 6 Christen, die da gesessen sind, am Tisch gesessen sind, die sind aus China gekommen und nach Engstingen geflohen, und die haben erzählt, was sie erlebt haben. Sie haben erzählt ganz persönlich von dem, wie andere sie beobachten, wie der Staat sie beobachtet, von Misstrauen unter Nachbarn und Verwandten bis hin über Folter und Misshandlungen durch die Polizei, durch den Staat in China und dann vor allem auch bis hin zur ungerechten Behandlung auch bei deutschen Behörden. Da war es auf einmal ganz nah. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Wir haben auch bei uns Menschen, die das erleben, die so ihren Glauben leben. Auch wenn für uns das vielleicht gar nicht so real ist. Auch wenn für uns vielleicht schon schwierig ist, dass wir im Beruf zu unserem Glauben stehen oder dass wir Antworten finden, wenn uns jemand fragt. Wir dürfen froh und dankbar sein, dass für uns Christsein noch nicht solche Konsequenzen hat. Aber gleichzeitig können wir uns an die Seite derer stellen, die das aushalten müssen. Auch hier in Deutschland, in unserer Nachbarschaft. Und wir sollten miteinander Jesus nachfolgen. Denn als seine Nachfolger stehen wir eben auch unter den Verheißungen der Seligpreisungen. Selig seid ihr. Das sagt Jesus. Nicht erst, wenn ihr alles das werdet, zu dem ich gesagt habe, selig sind die. Sondern selig seid ihr, indem wie ihr euren Glauben jetzt erfahrt. Da seid ihr selig, weil ihr Nachfolger seid. Ihr seid dabei nicht immer unbedingt glücklich. Oder das, was in unserer Zeit als glücklich gilt. Aber im Licht der Ewigkeit habt ihr Grund, fröhlich zu sein und zu jubeln, wie Jesus es seinen Jüngern anbefohlen hat. Wenn man die Seligpreisungen also auf uns heute hin formulieren wollte, dann könnten sie vielleicht für uns heute so klingen. Selig seid ihr, die ihr in Hohenstein erkennbar als Christen lebt. Selig seid ihr, wenn die Leute euch stirnrunzelnd fragen, was ihr denn noch an der Kirche Gutes findet und ihr dann eine Antwort geben könnt. Selig seid ihr, die ihr euch bittend zu Jesus wendet und eure Hoffnung auf ihn setzt. Selig seid ihr, die ihr euch immer wieder fragt, bist du es, Jesus, bist du in meinem Leben? Selig seid ihr. Amen.